Dazu kommt natürlich bei der KI natürlich die Sorge, was ist unsere Angst in Deutschland? Ist natürlich das Thema, oh Gott, was passiert mit unseren Daten? Ja, Daten, oh Gott, ja. So, wo du natürlich hier ein Digitalisierungsprojekt machst zwischen einem Lieferanten und einem Kunden, B2B, ne, da heißt es, hey, irgendwie sollen wir irgendwie Datenaustausch machen und sollen wir irgendwie da gemeinsam KI-mäßig irgendwie Produkte, Prozesse, Services besser machen? So, dann sagen die Vorstandsvorsitzenden, die Geschäftsführer, die IT-Leiter sagen ja, so, da ist das ja und dann wird das am nächsten Tag umgesetzt, ne? Bei uns würden wir erstmal über gesicherter VPN-Tunnel und was ist da und dann müssen wir mit dem Betriebsrat sprechen.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Willkommen bei Suits and Sneakers. Mit unserer Sonderserie The Power Shift sprechen wir über die Länder, die die globale Wirtschaft prägen und darüber, was Führungskräfte in Deutschland daraus lernen können. Nach China und Indien richten wir den Blick heute auf die wohl einflussreichste Wirtschaftsmacht zumindest des 20. Jahrhunderts, die USA. Die USA stehen für Geschwindigkeit, Risikobereitschaft, Unternehmertum und einen fast grenzenlosen Glauben an Wachstum. Gleichzeitig stehen sie für Extreme, für Polarisierung und für ein Wirtschaftssystem, das anders tickt als unseres. Was macht die USA wirtschaftlich so dominant? Warum entstehen dort Innovationen schneller, größer und radikaler? Und was bedeutet das für deutsche Unternehmen, die zwischen Perfektion, Regulierung und Risikovermeidung stecken? Darüber spreche ich heute mit Philipp Depiro. Er ist Investor, Unternehmer, Gründer von Adventure und Autor von Werdet Weltmutführer und frisch erschienen Mut zu KI und lebt eben heute in den USA. Er kennt die deutsche Mittelstands-DNA genau wie das amerikanische Mindset aus täglicher Praxis. Philipp, herzlich willkommen bei Suits & Sneakers The Power Shift.
Ja, lieber Harald, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
Sehr schön. Und du bist ja ganz stilecht tatsächlich in deinem mobilen Podcast-Studio sozusagen im Tesla. Das freut mich ja sehr, dass wir das wieder sehen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Insofern hoffen wir, dass die Verbindung steht und dass du uns hier wacker bleibst. Philipp, du lebst jetzt und arbeitest in den USA. Ich glaube, jetzt seit ungefähr 2 Jahren bist du drüben. Ist das richtig?
Nee, wir sind jetzt schon im 4. Jahr da. Also seit 22. Ja, genau. Haben noch 2 Jahre vor uns, 4 Jahre hinter uns. Genau.
Ja, okay. Super. Wenn du den direkten Vergleich ziehst jetzt, was ist der größte mentale Unterschied zwischen unternehmerischem Denken in den USA und hier bei uns in Deutschland? Und natürlich auf dein erstes Buch bezogen, wie wird man denn Weltmutführer?
Also ich habe ja den Satz geprägt in der deutschen Presse, in Deutschland ist alles besser als in den USA, außer Mindset. Also vielleicht kann man da auch nochmal drüber sprechen im Sinne von, hey, wofür wir in Deutschland eigentlich dankbar sein können. Ne? Infrastruktur, Gesundheitssystem, kostenlos Zugang, Bildung, kostenloses Universitärsystem, auch das soziale System, was natürlich auch reformiert werden muss, aber klar, was da hier natürlich auch besser ist. Aber was die Amis natürlich einfach drauf haben, ist natürlich das Thema, du hast es ja in der Intro schon gesagt, ja, das Thema machen. Hey, wir haben ein Thema und wir packen an und wir lösen das Thema. Und das ist übrigens ganz interessant, dass das ja nicht nur so im unternehmerischen Umfeld ist, wir werden ja gleich wahrscheinlich über Leadership und Mut sprechen, ja, sondern natürlich auch in der Community. Ja, wenn jetzt hier irgendwie was in der Community nicht stimmt, dann wird irgendwie nicht mit dem Finger auf den Tax-Collector gezeigt, so nach dem Motto, hey Stadt, hey Schule, hey macht mal. Sondern wenn man halt sieht, dass die irgendwie gar nicht machen können, weil sie wieder in Bürokratie versinken oder weil keine Ahnung was passiert, ja, dann nehmen die halt sozusagen das Zepter selbst in die Hand und versuchen Dinge zu lösen. Das finde ich total spannend, das zu sehen. Ja, und auch in einer Zeit, wo wir jetzt in meinen Augen ja Faschisten im Weißen Haus haben, ja, dass es jetzt nicht so ist, dass jetzt alle hier verschwinden und nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie irgendwie Angst haben vor Eis und so weiter und so fort, sondern sie sagen halt, sie organisieren sich und machen Rallyes und stehen vor den Abgeordnetenhäusern und protestieren und setzen sich, ich bin in Orange County, wir haben eine riesige Community hier an Hispanics und setzen sich für die Hispanics ein, ja, und das ist schon, finde ich, sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja, und das Thema unternehmerisch, natürlich das Thema Wagen, also Mut haben, also nicht cover your ass sein, nicht sozusagen risikolos unterwegs sein. Das ist natürlich tief hier in der wirtschaftlichen DNA drin. Und das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass natürlich das Thema Scheitern in den USA ja irgendwie dazu gehören muss. Ja, also das heißt, wenn du hier mit Menschen sprichst und wenn du hier auch Mitarbeitende einstellst, ja, und wenn du in Vorstellungsgesprächen bist, dann wird erstmal über die Scheitergeschichten gesprochen. Und das ist gar nicht so die Grill-Session, so nach dem Motto, hey, you fucking loser, ja, was machst du da? Nein, sondern ganz im Gegenteil, hey, krass, und ich habe ja auch eine Mega-Scheitergeschichte, ja. Hey, Philipp, warum bist du eigentlich gefühlt 450 Mal in deinem ersten Kunststofffolienbetrieb gescheitert? Was ist da passiert? Ja, und die Geschichten kann ich natürlich erzählen. Und deswegen glaube ich, dass ich dann ja auch in der zweiten unternehmerischen Abschnitt auch erfolgreich war, weil ich eben schon 450 Fehler gemacht habe und die natürlich nicht nochmal gemacht habe. Ja, so. Und das ist, glaube ich, in Deutschland der große Unterschied. Wenn man da gescheitert ist, einen Fehler gemacht hat, dann kriegt man schnell den berühmten Stempel drauf und dann wird's schwierig.
Super spannend, weil ähnliche Erkenntnisse haben wir jetzt auch aus unseren Gesprächen über China und Indien gehört. Das ist vor allem dieses Ausprobieren, Fehler machen, daraus lernen, weitermachen, ne? Auch die Beta-Produkte wirklich rausbringen. Und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass wir wirklich keine Fehlerkultur in Deutschland haben. Das finde ich ganz interessant. Und deiner Intro passt auch, mir fiel gerade ein, vor ungefähr anderthalb Jahren war ich bei einer Veranstaltung vom Wirtschaftsrat hier in Hamburg, wo der amerikanische Konsul aus Hamburg dabei war und eben Elisabeth Lorange, die ja auch als KI-Unternehmerin ja auch eine Zeit lang in den USA gelebt hat und die eben auch zurückgekommen war und genau dasselbe gesagt hat und vor allem die Bildung ihrer Kinder eigentlich sie in Europa haben möchte und eben nicht in den USA. Und das finde ich ganz interessant, dass dann doch vielleicht ja Werte und Ethik dann doch mal die Wirtschaftsmacht und das Schnelle und das Coole in Amerika irgendwie dann doch pari bieten können.
Stimmt, aber ich sag mal, don't get me wrong, also meine Kinder sind jetzt hier in der... Die Kleinen in der Waldorf-Community, also Rudolf Steiner, so das klassische Deutsche, ja, und mein Ältester ist hier in der Public High School. Und es ist schon so, dass da, ich sag mal so, auf Werte miteinander, wir achten aufeinander, wir integrieren Minderheiten, wir sind, wenn mal rassistisch gesprochen wird, ich meine, das passiert ja überall, auch in Deutschland, dann wird das aber geahndet, also dann geht man da auch nach, dann werden die Eltern eingeladen, dann wird gesprochen, warum ist das so, also... Ich muss sagen, genau, also das ist schon so, dass hier, ich sag mal, in diesen Communities es natürlich schon gewisse Werte gibt, aber natürlich ist dank des Präsidenten im Weißen Haus natürlich, das Land driftet natürlich wert- und moralmäßig komplett in die falsche Richtung, keine Frage. Und da ist natürlich die Frage, was macht das wieder mit den Kindern, wenn man irgendwie einen Präsidenten über Ostern hört, der sozusagen hier eine ganze Nation beleidigt und sagt, hey, wir machen euch im Erdboden gleich und wir werden euch zerstören. Also das, was das natürlich für eine Sprache ist, ist natürlich klar, dass das auch Generationen natürlich negativ verändern wird. Ne?
Ja, absolut. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe ja auch ein halbes Jahr in, ich wäre länger geblieben, aber es war dann nur ein halbes Jahr in Venice Beach gelebt und Kalifornien ist natürlich das andere USA. Ne? Ich glaube, das ist insgesamt ja mehr, was uns, sagen wir, unserer Denke entspricht, was Werte und Haltung und sowas angeht, das in anderen Teilen von USA, gerade in der Mitte. Ne?
Ich sage dir, wir leben ja in Orange County, das ist ja so eine Stunde südlich von Los Angeles. Wir leben auf der Peninsula, also wir haben jetzt einen Block hinter uns einen Ozean und drei Blöcke vor uns dann das Wasser, das ist sozusagen eine Halbinsel. Und hier haben wir 90%, also 90% Republicans and MAGAs. Also das ist schon hier auf dieser Halbinsel, ne? Und wir sind ja diese Bastion mit den Anti-Trump-Signs im Garten immer noch, ja, wo du dann immer mal wieder so einen anonymen Brief kriegst, so nach dem Motto, hey, dear neighbor, Wahlkampf ist ja jetzt vorbei und wir stören uns so ein bisschen an den Schildern. Könntest du die mal wegmachen? Und dann der letzte Satz ist mein Lieblingssatz, war dann thank you for your attention in this matter. Und wer sich ein bisschen mit Donald Trump auskennt, der weiß, dass er eigentlich jeden zweiten Truth Social Post mit diesem Satz beendet. Also da weißt du schon, wer da um dich rum ist. Und ich sag mal, wenn die Leute an meine Tür geklopft hätten und hätten mit mir gesprochen, hätte ich gesagt, weißt du was, von den 5 Signs kann ich mal 3 wegnehmen. Wer es anonym macht und wer mich kennt, der weiß, dass ich natürlich sofort Signs nachbestellt habe. Ne?
Ja, klar. Ja. Ja, sehr schön, das ist super. Klasse. Erstmal zurück, USA wirtschaftliche Realität. Lass uns mal USA einordnen. So, was treibt die amerikanische Wirtschaft aktuell wirklich? Was sind so die Treiber, was sind die Branchen, die jetzt gerade hochgehen? Wie stark ist das Thema KI verankert? Welche Rolle spielen überhaupt Technologie, Kapitalmärkte, Unternehmertum jetzt derzeit in den USA?
Ja gut, also ich meine, man sieht das ja auch in den Zahlen, was mich ja übrigens auch sehr wundert. Ja, der Motor ist ja weiterhin 180 km/h linke Spur. Du hast natürlich die Technologiesektoren, die weiterhin hier Vollgas geben. KI wird natürlich, das merkst du auch, ist ganz interessant auf Konferenzen, wenn du so mal auf so eine deutsche KI-Konferenz gehst und dann auf eine amerikanische. Ja, ich war jetzt in Houston und ich war in New York und ich war in Las Vegas. Ich war auch auf der CES jetzt, ne? Im Januar, so, und das ist natürlich alles nochmal gefühlt Next Level in Bezug auf Geschwindigkeit, in Bezug auf Mindset, in Bezug auf Komplexität. Bei uns hast du natürlich sehr stark, und da sage ich natürlich auch, Haltung ist ja auch gut, natürlich stark beim KI-Thema, das Thema Datenschutz und Recht und so weiter und so fort. Aber hier ist eigentlich alles, hey, wie können wir eigentlich schneller, höher, weiter? Also ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, was sozusagen die Arbeitslosigkeit angeht, also ist ja weiterhin Unemployment Rate, also relativ low, also hat ja nochmal sogar im letzten Jahr zugelegt. Und wir warten natürlich alle auf die Zollhämmer, die dann natürlich irgendwie kommen. Also natürlich haben wir Fleisch, um ich würde jetzt sagen, in dem Jahr ist um 40% hochgegangen, also schon auch relevant. Ja, also wir sehen also natürlich die Preissteigerungen, aber ändert das jetzt, also schlägt das jetzt beim Konsum ein? Also das sehen wir natürlich 0,0. Ja, so, und da ist die Frage, wie sich das Klima jetzt entwickeln wird. Spritpreise sind natürlich jetzt hier, also zumindest in Kalifornien, um ungefähr 35% hochgegangen in 4 Wochen. Das sieht man schon. Also von $3 habe ich jetzt gestern die erste $7 gesehen. Ja, also das ist ja schon teilweise eine Verdopplung. Ja. Genau, da muss man sehen, wie sich das hinentwickelt. Aber ja, aktuell läuft der Tanker, das Schnellboot weiter. Ja, und die Frage ist natürlich, wie es sich entwickelt, wenn Unternehmen wie FedEx und Co., wenn die sich durchsetzen vor Gericht, dass da 170 Milliarden an Unrecht eingesammelten Zöllen wieder zurückkommen. Ja, generell läuft das Land hier natürlich auf Hochtouren. Ne? Was ich bei meinen Unternehmerfreunden feststelle, die ja dann hier auch sind mit Standorten, ist natürlich das Thema Investitionsbereitschaft, das ist ja eigentlich witzigerweise das, was der Trump hier erreichen wollte. Also mehr investieren, mehr auch lokale Arbeitsplätze, dass natürlich viele dort jetzt auch auf die Bremse treten, weil sie natürlich nicht wissen, was passiert, weil sie natürlich auch teilweise Arbeitnehmer haben, die aus Deutschland sich verständlicherweise natürlich auch nicht mehr so Juche schreien, dass sie dann irgendwie hier mit dem Visum dann rübergehen und hier arbeiten. Ja, also es ist auch schwer, dann Leute rüber zu kriegen. Ja, und genau, die Investitionen sind eben natürlich auch nicht planbar, weil du natürlich nicht weißt, was wieder passiert auf irgendeiner Restriktionsebene. Und das verstehe ich eben bei den Unternehmern, die global unterwegs sind, dass die eben da eher weniger investieren, ja, statt jetzt hier weiter Vollgas zu geben. Und auch mit lokalen Unternehmern genauso, die halt sagen, hey, ich wollte eigentlich mir 3 Maschinen kaufen und wollte jetzt 20 Leute einstellen, dass die sagen, hey, ich schaue erstmal, was passiert, weil es wird sich wahrscheinlich doch abkühlen, das Klima. Ja, und wird man vielleicht doch in ein rezessives Umfeld kommen. Ja, aber ich hätte gedacht, dass das viel früher kommt, aber aktuell ist davon eigentlich, muss ich sagen, noch nichts zu sehen. Ja.
Mhm. Es wird ja auch immer nachgesagt, dass du zwar in Amerika schneller Leute loswerden wirst, aber sie umso schneller auch wieder einstellst, weil du eben diese Flexibilität auch hast. Verena Pauster als Präsidentin des Startup-Verbandes ist ja jetzt vorgeprescht und hat gesagt, wir sollten auch Kündigungsschutzrecht in Deutschland abschaffen, zumindest bei höheren Gehältern. Das Höhere hat sie nicht bestimmt, aber ich gehe mal davon aus, es wird wahrscheinlich bei irgendwo 80 bis 100.000 Euro wahrscheinlich losgehen, insbesondere bei Startups. Glaubst du, das würde hier in der Mentalität tatsächlich was verändern, dass man schneller einstellen würde? Oder sieht man es jetzt auch in den USA, wenn eine Rezession ist, ist eine Rezession und da wird auch nicht schneller eingestellt?
Genau, also es ist tatsächlich eine gute Frage. Natürlich ist der Kündigungsschutz in Deutschland natürlich ein Mühlstein, den wir haben. Aber ich sage ja auch immer, es gibt ja auch Dinge, die wir regulieren for the good. Ja, also das muss man natürlich auch so sehen. Ich war ja nun selber auch Startup-Unternehmer und habe dann das Startup zum Scale-Up mit 350 Leuten ja hochskaliert, also auch einen ziemlich großen Tanker. Und natürlich ist es beim Arbeitsrecht so, dass man sich dann in den Prozessen wirklich an den Kopf fasst und sagt, ja, okay, was kann hier, also das ist ja verrückt, ja, also du hast irgendwie einen Arbeitnehmer, der irgendwie, was weiß ich, geklaut hat, betrogen hat. Also sozusagen kannst du mal krass das Buch aufmachen und dann ist dann irgendwie eine Einigung vor Gericht. Und man, ja gut, aber das Zeugnis muss halt irgendwie dein A-Zeugnis sein, ja, was dann sozusagen dann der Richter fordert. So, da muss man sich natürlich manchmal fragen, okay, das ist natürlich verrückt, aber ich sag mal, Recht, was Gesetze an, was Richter angeht, das ist in Amerika ja auch nicht anders. Also hier sind ja auch die Entscheidungen eigentlich ähnlich absurd. Ich sag mal, was am Kündigungsschutz zu machen in Deutschland und da natürlich mehr Flexibilität einzuräumen, das finde ich, das ist es auf jeden Fall wert, sich mal anzuschauen. Ja, aber würde man deswegen im Startup jetzt mehr einstellen? Also hätte ich jetzt damals mehr eingestellt, wenn der Kündigungsschutz anders gewesen wäre, also lockerer gewesen wäre? Ich glaube nicht. Also
ich glaube es nämlich auch nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Märchen. Ich glaube, man kann sicherlich an den Themen, also wie und wann man kündigen kann, ich glaube einfach, wenn Unternehmen Schieflage sind, da sollte man denen nicht dann auch noch mehr Riegel
absolut
in den Weg stellen. Aber ich bin da auch nicht der Meinung, dass wir deshalb mehr einstellen werden. Ich glaube, das geht nach hinten los. Ja, Skalierung hast du gerade angesprochen, dann eigentlich das Unternehmen auf 350 Personen auch hochskaliert. Das war ja auch eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die du da hingelegt hast. Und trotzdem, wenn man über Skalierung spricht, sprechen wir immer ganz gerne über die USA. Ja, und da wird natürlich immer der Binnenmarkt angebracht. Klar, ist natürlich viel größer als Deutschland und auch Europa. Oder nicht ganz Europa, aber Problematik der Grenzen, der Währung und so weiter. Ist es wirklich nur das oder was sind die Skaleneffekte, die einfach so viel schneller US-Unternehmen wachsen lassen?
Ja, ich glaube, es ist wieder mal das Thema Mindset. Ich meine, bleiben wir jetzt mal bei der Startup-Welt. Das ist ja eigentlich das Schönste, weil bei der Startup kann man ja, da hat man ja keine große Story, da fängt man ja an. Und dann ist ja die Frage, wie schnell ist man Time to Market irgendwie draußen? Ja, und vor allen Dingen, mit welcher Wucht ist man draußen? Ja, und da ist natürlich das Deutsche, da habe ich ja schon vor 5-6 Jahren in meinem Weltmutführerbuch ja die deutsche Ingenieurskunst, ich komme ja selber aus der Ingenieursfamilie und Ingenieure forever, wir lieben Ingenieure, Engineers, we love them, ja. So, aber natürlich ist diese Ingenieursdenke verbunden mit der Sicherheitsdenke. Es muss also ein perfektes Produkt, ein perfekter Service sein und der muss 5000 Mal iteriert sein und der muss dann auch noch beim Patent- und Markenamt muss der geschützt werden, das Produkt, und es muss irgendwie alles laufen. Und dann gehe ich irgendwie raus. Also dann schiebe ich sozusagen nach 3-4 Jahren mein Produkt auf die Rampe. Ja, so. Und dann sage ich, hey Leute, hier bin ich. Und wenn aber jetzt dann Time to Market falsch ist oder wenn das Ding doch falsch entwickelt ist oder der Bedarf nicht da ist, dann stehe ich da eben auf der Rampe und habe meine Produkte und meine Services und keine Sau kauft sie. Ja, so. Und das ist natürlich in Amerika mit diesen kurzen Zyklen, also done is better than perfect, 80-20, ja, Geschwindigkeit ist besser als Kontrolle. Ja, das ist ja so dieses Mindset. Das heißt, die schieben natürlich hier Dinge raus in einer rattenschnellen Geschwindigkeit, wo es dann vielleicht an der einen Stelle noch ruckelt. Ja, und machen natürlich auch, und das ist natürlich auch ein bisschen eine Gefahr, Marketing für was es noch gar nicht so gibt. Die sind ja die Godfathers and Godmothers of Marketing. Also das, wenn du hier ich habe ja hier ein Unternehmen gegründet, wenn du hier Leute einstellst, die sind ja alle Topstars. Die sind ja alle, hey, I did that and that und da war Keynote und Vortrag und keine Ahnung was so. Also die sind ja alle super, ne? So. Und natürlich sind deswegen alle Produkte auch super. World Best Cheesecake gibt's in Orange County ja ungefähr 6000 Mal, ja? So. Und das sind natürlich die Amis. Das heißt, sie sind natürlich super im Marketing und die oversellen sich eher. Und wir Deutschen sind natürlich eher so ein bisschen zurückhaltend und sagen natürlich, ja gut, also wir können ja eigentlich ja erst das Produkt bewerben, wenn das auch irgendwie schon im Pilot funktioniert, wenn wir den ersten auch haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wo wir uns, glaube ich, auch was von USA abgucken können, vor allen Dingen Geschwindigkeit. Und ich war ja gerade in China, in Shanghai und in Hongkong und in Shenzhen und da ist natürlich Speed and Scale nochmal ein anderes Level als USA. Ja, also irre. Ja, so. Und das da können wir, glaube ich, einfach viel lernen. Ja.
Aber er hatte eine ähnliche Situation. Ich war beim W-Produktvorstand. Wir sprachen über Entwicklungszyklen. Wir sprachen über Tesla und BMW. Und er sagte mir, die größte Problematik, die wir haben, was Geschwindigkeit angeht, ist eigentlich unsere Heritage und unsere Marke. Weil wir einfach das perfekte Produkt bauen müssen. Das wird von uns aber als BMW erwartet. Wenn irgendein Tesla brennt oder irgendwas nicht funktioniert am Tesla, mein Gott, ist halt Tesla, aber im nächsten Mal funktioniert das schon. Von BMW wird es aber erwartet. Ist das eine verkrustete Mentalität, die da noch herrscht? Oder glaubst du, wir können es verändern?
Ich war mit einem Entwicklungsvorstand Essen vor 7 Jahren und da habe ich mit ihm über diese Zyklen gesprochen und 7 Jahre und die, also witzigerweise vor 7 Jahren, die Entwicklungszyklen waren ja 7 Jahre, witzigerweise.
Genau.
Und ich saß mit ihm beim Abendessen und der hat mich nicht verstanden. Ich kam dann eben mit, als absoluter Tesla-Fan und kam eben mit Disruption und offenen Systemen und natürlich haben wir ein bisschen über Spaltmaß gesprochen, aber ich habe ihm natürlich erklärt, ja gut, wenn ich mit dem Tesla fahre, dann quietscht das natürlich manchmal ein bisschen auf der Autobahn. Mittlerweile ist das nicht mehr, ja, so. Also der Wagen ist ja top, ja, aber natürlich, ne, Self-Driving und so weiter und so fort und offene Plattformen für Software extern und dann irgendwie Over-the-Air-Updates und so weiter und so fort. Ja, und der guckte mich an wie keine Ahnung, wie Nordkorea, Südkorea. Also da war sozusagen so nach dem Motto, der Typ ist ja irre. Ich meine, klar, kann man von mir immer denken, das ist okay, aber und das stellt man schon fest. Also gerade finde ich jetzt interessant mit dem Blick nach China, hattet ihr letztens im Special, ja, was da für Autos rumfahren.
Ja.
Ja, also ich habe einen Porsche gesehen, der kostet ein Drittel vom Porsche, ist halt ein Wettbewerber von Porsche, wurde groß beworben, den Nürburgring Weltrekord aufgestellt. Ja, also ich meine, die sind ja auch smart, die Chinesen. Also da steht halt, da kommst du in China in so einen Store rein, da steht da Nürburgring World Record. Ich meine, da denke ich mir, wer in China kennt Nürburgring? Ja, aber ich meine, klares Statement und der Wagen, Spaltmaß, Quality, von innen das Leder, das Display, das ist alles top-notch. Ja, und wenn man dann fragt, hey Leute, seit wann gibt's euch eigentlich? Und dann bist du bei Unternehmen wie Xiaomi, die sagen, ja gut, wir haben vor 2 Jahren angefangen, Autos herzustellen.
Das ist brutal.
Vor 2 Jahren. Und da sage ich mir, I get it. Und natürlich habe ich, wenn ich mich in BMW setze, habe ich einen gewissen Anspruch an das Auto, das ist ja klar. Aber können wir uns weiter sozusagen davor wehren, mit neuen Methodiken und mit neuem Mindset in Sachen Scale and Speed unterwegs zu sein? Nein, das können wir nicht. Aber gute Nachricht an BMW. Ich habe jetzt einen BMW Probe gefahren. Der kommt jetzt, glaube ich, dieses Jahr raus. Ist irgendwie so ein SUV-Modell. Ich weiß nicht, welches Modell es ist. Und ich muss sagen, das war alles in allem auch, und ich bin ja Tesla-Junkie, ja, auch von Usability her und nicht 40.833 Knöpfe, sondern alles deutlich mehr reduziert. Mhm. Das war schon mega. Also ich glaube, wenn wir 2028 zurückkommen, werde ich, glaube ich, ein deutsches Auto fahren. Ja, weil es die deutschen Automobilhersteller, glaube ich, verstanden haben, auch richtig geile Elektroautos zu bauen. Ja, das ist sozusagen meine Hoffnung und Freude. Ja.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch das, wovor wir in Deutschland zumindest auch hoffen. Also genau, die neue Klasse von BMW hast du angesprochen, sehe ich auch als Riesenmeilenstein. Und auch wenn du dir anschaust, wer hat jetzt wirklich Fahrzeuge, die auf dem höchsten Level in der Self-Driving sind, ist es eben nicht Tesla, sondern es ist Mercedes, es ist BMW. Und ich glaube, damals, Gott sei Dank, dann vielleicht dann doch durch die deutsche Ingenieurskunst aufgeholt. Wir brauchen halt immer noch ein bisschen länger. Wir müssen den Speed reinbekommen. Das ist, glaube ich,
obwohl, Harald, ich muss sagen, ich würde das, ich weiß nicht, ob es Studien gibt zum Thema Self-Driving, aber ich habe im Dezember, kriege ich immer von Elon Musk ein Geschenk.
Mhm.
Und zwar, der schenkt mir immer mit meinem Tesla jetzt dann im dritten Jahr den kompletten Self-Driving-Mode, also die höchste Stufe. So, und dann bin ich wirklich mit dem Wagen von Newport Beach nach Los Angeles ins Parkhaus gefahren, über den 16-spurigen Highway, also sozusagen 8 Spuren eine, 8 Spuren andere Richtung, ja. Kreisverkehre, Ampeln, Zebrastreifen, ins Parkhaus gefahren, eingepackt im Parkhaus. Und ich muss dir sagen, das war insane.
Mhm.
Also das war verrückt. Ja, so, jetzt weiß ich nicht, wie BMW und Mercedes das machen, ne? Also im direkten Vergleich, aber da sage ich mir, und in Deutschland haben wir ja auch gewisse Restriktionen, da dürfen wir ja nicht so ein hohes Level fahren. Aber das war schon für mich Wahnsinn. Und gerade auch diese Usability im Sinne von Turtle Mode bis hin zu Sportlich Plus. Ja, und Sportlich Plus war dann schon bis irgendwie gefühlt 2,5 Meter auf Stoßstange auffahren, sehen, linke Spur ist frei, zack, rübersetzen. Also das fand ich schon, wo ich manchmal gedacht habe, oh Gott, Hilfe. Ja, das fand ich schon wirklich Wahnsinn. Ja, und aber wenn du sagst, die Deutschen sind da ebenbürtig oder besser, super, freue ich mich natürlich. Also, aber das wird die Zukunft sein, ja.
Ja, definitiv. Eins, was ich feststellen musste, ist, meine Frau hat einen BMW, wo du auch eben mit Kopf nach links und Kopf nach rechts dann den Wagen dann auch bewegen kannst. Also du musst immer noch den Schulterblick machen, bevor er wirklich die Spur wechselt. Das machst du dann, das klappt ganz gut, aber es ist alles nicht so fließend. Wir sind dann mit den Waymo-Taxis von Google und Jaguar in L.A. vorletzten Sommer was, glaube ich, gefahren. Und da siehst du, also was mich da beeindruckt hat, ist, welche Sportlichkeit das Auto fährt. Ja, das lässt nicht übergroße Abstände oder sonstiges, sondern quetscht sich echt rein in Lücken, wo ich vielleicht sogar als Selbstfahrer gar nicht reingegangen wäre. Und da war ich echt überrascht, wie wenig Karenz da eigentlich aufgehoben wird und man eher mit dem Risiko geht, okay, vielleicht crasht es mal, aber egal. Hauptsache, du hast dieses Feeling wie beim normalen Fahren. Das hat mich beeindruckt und ich glaube, das macht nochmal Europa zu USA wahrscheinlich auch nochmal aus, was die Regulierung da angeht. Ne?
Absolut. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Die Frage ist ja auch wieder, kommuniziert unsere Medienlandschaft überhaupt, wie sprechen wir über Innovation? Und ich meine, ich bin ein Handelsblatt-Junkie. Ich habe seit dem 17. Lebensjahr, wenn damals mein Großvater geschenkten Handelsblatt-Abo, damals noch Print, ja. Und ich würde die Zeitung ja nie kritisieren. Ich sage ja, Handelsblatt Forever, die sind mega, ja, super. Also auch in Sachen Innovation und KI, top. Aber im Januar ist ein Artikel erschienen und da war die Überschrift mit Vollgas ins Schlagloch oder so. Ja, da hat also ein Handelsblatt-Journalist hat mal so einen Tag die Self-Driving-Funktion von Tesla ausprobiert.
Ja. Ja,
so. Und was ist passiert? Er ist dann irgendwie auf einen unbefestigten Hotelparkplatz gefahren mit Schlaglöchern und dann ist der Wagen anstatt, der hätte natürlich sagen müssen, hey, das ist nicht markiert bei mir und das ist nicht Asphalt und jetzt übernimm mal, hat er anscheinend nicht gemacht. So, der ist halt weitergefahren und die Kameras haben halt ein tiefes Schlagloch nicht gesehen und dann ist er da irgendwie durchgefahren und keine Ahnung was. So, würde dir wahrscheinlich auch ähnlich in den USA passieren. Ne? Aber ich sag mal, anstatt jetzt in der Überschrift, also meine Erfahrung ist ja insane verrückt. Also ich sag mal, wenn ich in der Karre bin, denke ich mir, Leute, es ist total verrückt. Und natürlich war vielleicht auch mal ihr Manöver dabei. Also ich habe zum Beispiel meine Ausfahrt verpasst. Ja, aha. Weil der war auf der linken Spur volle Kanne. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist ja eine halbe Meile. Du musst jetzt langsam mal, musst du mal nach rechts fahren. Weil du hast ja noch 7 Spuren. Ne?
Ja.
So. Und dann hat er sich dann durchgekämpft, hat er nicht geschafft. Und dann hat er einmal einen U-Turn gedreht. So, stell dir vor, die Überschrift wäre gewesen, ineffizient mit dem Tesla unterwegs, ja, oder 15 Minuten länger nach L.A. als, weißt du, so. Und das ist ja das Mindset und das würde ich mir so wünschen, also auch jetzt hier für die Hörerinnen und Hörer, Leute, wir müssen es schaffen, mehr positiv zu kommunizieren. Wir müssen sozusagen die Erfolgserlebnisse, die wir in Deutschland und Europa, wir haben die. Wir haben geile Unternehmen. Wir haben auch sozusagen, der Staat macht auch manchmal gute Dinge. Ja, so, die gibt's ja da draußen. So, darüber zu sprechen, in der Kaffeeküche mal über den Chef zu reden und zu sagen, hey, übrigens, guck mal, das war jetzt eigentlich ziemlich cool, was er gemacht hat. Ja, so, und eben nicht wieder der Trash-Talk, sag mal, hast du schon gehört? Und oh ja, Gott, ja, genau. Und gestern.
Negativ,
und, und am besten jeden Tag über Trump reden. Trump wird uns nur schlechte Nachrichten bringen, ist sein Geschäftsmodell. Ja, lieber darüber reden, hey, hast du gehört, der Supreme Court hat oder der mutige Anwalt hat oder der Staatsanwaltschaft hat oder hey, wir haben jetzt in Jülich den nächsten Quantum-Computer für KI aufgebaut, ja, und der ist irgendwie Nummer 3 weltweit, geil, ja, so. Und das würde ich mir wünschen und ich glaube, wenn wir das machen, dann sind wir auch, glaube ich, viel technologieoffener, dann haben wir auch viel weniger Angst vor KI, viel weniger Angst vor Wandel, ja, und ich glaube, das müssen wir in Deutschland schaffen, ja. Das heißt, die Medien
vor allem, genau, das ist nämlich das Thema, ja.
Bei jedem Presse-Hintergrundgespräch kriegen die von mir erstmal einen Einlauf, ja, also.
Ja, ein guter Punkt, also es ist, Positive Thinking, genau, die Beispiele einfach anführen. Das ist genauso, Digitaltransformation immer so, ja, es funktioniert nicht und alle Unternehmen sind auch so weit zurück. Aber wenn du dann sagst, okay, aber die und die haben es schon geschafft, das ist ja eigentlich das Geile, ne? Und dann wirklich, was kann ich daraus lernen? Das versuchen wir jetzt hier auch gerade zu machen. Und vielleicht kommen wir da auch gleich mal zur Führung. Ne? Du hast es gerade vorhin ja schon kurz angesprochen. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich Führungsstile oder Führungsweisen in den USA im Vergleich zu Deutschen? Es ist sicherlich auch das Verkäuferische, das Positive, was mit reinspielt, aber ja doch ein bisschen mehr.
Ja, genau. Also ich muss sagen, natürlich jetzt mal generell vom Thema Empowerment, was natürlich in den USA gefühlt jetzt mal, also im Startup-Umfeld natürlich deutlich stärker ausgeprägt ist, dass man doch den Leuten deutlich mehr Empowerment nimmt, ergibt, ist natürlich, also der Hauptunterschied, finde ich, ist, wie soll ich das sagen, ist Ehrlichkeit. Ja, also ich sag mal,
da bin ich nicht
in Deutschland... In Deutschland ist es so, wir sind ja kritisch in Deutschland. Ja, wir sind ja, haben wir ja gerade noch ein bisschen drüber gesprochen. Ja, also das heißt, wenn du sozusagen als Arbeitnehmer in Deutschland unterwegs bist und es ist was, hat was nicht gut funktioniert, dann ist es so, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass die Führungskraft mit dir da irgendwie auch in Austausch drüber geht. Ja, und dass es auch relativ klar kommuniziert wird, dass auch irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, so. In Amerika, muss ich feststellen, ist das schon anders. Also klar, wenn natürlich Fehler gemacht werden, wird mir darauf hingewiesen. Aber es bleibt halt trotzdem vieles awesome. Ja, und es gibt halt viele Situationen,
du meinst Ehrlichkeit für Deutschland?
Genau, für Deutschland, genau. Also das ist sozusagen was Gutes.
Ich war jetzt total irritiert. Okay,
was Gutes in Deutschland, ja. Also ich habe jetzt Freunde hier, einem Freund wurde jetzt gekündigt vor, ich glaube, es war ungefähr vor 3-4 Monaten, ja. Mhm. So, und dann war der jetzt so ein bisschen auch aus der Trauerkurve raus. Da kann ich ja dann auch mal Fragen stellen, wie, hey, wie lief dann so ein Kündigungsgespräch ab und hat jetzt wieder einen neuen Job und so weiter und so fort. So, und dann ist das erstmal so, also wenn du hier ein Kündigungsgespräch hast, dann denkst du erstmal, du kommst eigentlich zur Gehaltserhöhung. Ja, also das heißt, hey, I just wanted to tell you, hey, awesome job and we love you und keine Ahnung was. So, und dann bist du da so in deinem Stuhl, auf deinem Stuhl und denkst, ah, super. So, but nevertheless, we have to inform you that. Ja, so, also so. Und das ist natürlich so das Thema, und das merkt man ja auch in dieser Gesellschaft hier, also hier gerade in Kalifornien, da geht's ja allen gut, everything is awesome, hey, and we love it, and the weather is great. Und da ist natürlich das Thema, und das meine ich jetzt auch zum Beispiel, also auch Empathie und also fühlen, auch wie geht's auch anderen Menschen, das ist, glaube ich, auch das Nächste. Und das ist ja als Führungskraft total wichtig. Also du bist in deiner Company und du spürst, es ist was nicht in Ordnung irgendwo, ja, und es geht einem vielleicht nicht gut. Da natürlich dann zu jemandem hinzugehen, die Tür zu uns machen und sagen, hey, ich sehe heute, du siehst irgendwie anders aus oder ich merke irgendwie, keine Ahnung, was ist los? Sollen wir was sprechen? Sollen wir mal Mittagessen? Brauchst du meine Hilfe? Und das, glaube ich, wird in Amerika eher nicht passieren. Ja, weil eben alle auf Testosteron positiv und hey, we have to be great und alles super. Und das liebe ich in Deutschland. Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, ja, in Deutschland, wenn ich dann manchmal vor so einem Miesepeter im Service auch angeraunzt werde, ja, das ist für mich auch mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, weil ich mir denke, hey, was hat der vielleicht heute auf den Tag gehabt? Was ist irgendwie, ich versuche dann irgendwie nochmal freundlicher zurück zu sein und versuche jetzt nicht zu sagen, hey, ganz ehrlich, hey, ich bin hier der Kunde und ja, was machst du mit mir?
Ja.
So, und das, auch das Thema in Unternehmen auch Rücksicht auf andere nehmen und das zu fühlen, was passiert, ja, im Sinne von Leadership, also das, glaube ich, das können wir in Deutschland besser, ja. Da sind wir wirklich besser, ja.
Und zeitgleich, also wir hatten das mit Muni Zhu über China auch, sie sagte, also die Führungskräfte dort, also gerade der Großunternehmen sind halt weniger eine Führungskraft im klassischen Sinne, sondern sind Visionäre. Und das führt dazu, dass eben auch die Mitarbeitenden dort, ob es jetzt ein Jack Ma bei Alibaba oder sonst wer sind, vergöttern und wirklich stolz drauf sind, in dieser Firma zu arbeiten. Bis hin eben, das war für mich die skurrilste Erfahrung zu sehen, wie sich da hunderte von Paare von Jack Ma da trauen lassen. Ja, und die finden das toll, dass ihr Chef sie quasi in den Weg in die Ehe begleitet haben. Das war völlig skurril. Und sagt, das ist aber eben dieser Stolz. Und das ist der Stolz, weil sie Visionäre sind, weil sie eben ja eine Zukunft verkörpern und eben nicht nur der Chef sind. Das sagt man ja auch einigen in den USA nach, ne? Wobei sie mir in letzter Zeit fehlen. Ich denke da natürlich mit großer Freude immer noch ganz klar an Steve Jobs oder auch meinetwegen auch Elon Musk, bevor er die falsche Abfahrt genommen hat. Ne? Aber das sind trotz aller politischen Querelen, die der da im Kopf hat, letztendlich ist es ein Visionär und er hat wahnsinnig viel für die USA und für die Technologiebranche gemacht. Aber ganz viele sind ja doch irgendwo verknöchert. Du hast vor kurzem auch stark dieses Urteil gegen Facebook oder Meta und Mark Zuckerberg auch gefeiert auf LinkedIn. Was siehst du da gerade passieren bei den Führungskräften? Fehlen USA jetzt neue Visionäre und wird es auch eher zu einer reinen in die eigene Tasche Wirtschaft? Oder was passiert da gerade?
Also genau, wir müssen natürlich unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite wieder das Thema Marketing, wo die ja sehr gut sind. Und da gehört ja auch, das ist ja auch ein Teil von Führung, darf man nicht vergessen. Ne? Also Vermarktung, ne, Kommunikation, du hast das Thema Vision angesprochen, auch den Mitarbeitenden ein Zielbild zu geben, was irgendwie bullish ist und wo man dann natürlich auch ständig sagt, hey, übrigens Leute, wir sind irgendwie auf dem Weg und das passt und oder wir müssen irgendwie das und das machen, um das noch zu erreichen. Das zündet die Leute ja auch an. Und das ist natürlich das, was wir in Deutschland, wenn ich jetzt mal so einen klassischen Mittelständler auch sehe, ne, wo dann, da gibt's ja dann noch die schwarzen Bretter und dann gibt's dann eine Betriebsversammlung und so weiter und so fort. So, und auch nochmal, alles okay, aber ich glaube, dass wir da viel besser sein können in der Führung, im Sinne von, hey Leute, Digitalisierung, KI, ja, da mache ich jetzt mal als CEO, ich nehme immer mein Musterbeispiel, damals der Giesbert Rüh bei Klöckner hat halt total früh, ja, das war ja börsennotiertes Unternehmen, hat total früh in seinem Wohnhaus in Essen, hat er eben sein Handy vor sich gestellt und hat irgendwie ein Selfie-Video gemacht, irgendwie 10 Minuten und hat das Video am nächsten Morgen hochgeladen ins Intranet und dann haben das irgendwie 10.000 plus Mitarbeitende gesehen. Und da würde jetzt der Deutsche wieder sagen, okay, krass, da brauche ich irgendwie ein Filmstudio und das mache ich ja nur einmal im Monat. Nee, der hatte was zu erzählen und dann hat er das eben selber executed und ist irgendwie rausgegangen. Also natürlich die Leute da abzuholen, wo sie stehen, denen irgendwie im Wandel und wir sind ja in den craziest times ever. Also den Leuten auch Angst vor der Veränderung zu nehmen, sagen, hey, das ist die Chance, das haben wir geschafft. Da habe ich als CEO auch vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen. Also ich glaube, das kann man, glaube ich, gut aus den USA lernen. Natürlich ist das Thema moralischer Kompass und da habe ich ja jetzt nun als absoluter Trump-Gegner ja auch eine schlimme Zeit erlebt jetzt in dieser zweiten Präsidentschaft, dass also Menschen wie jetzt ein Bill Gates, den ich auch immer geschätzt habe und immer natürlich noch schätze für seine soziale Ader und die Dinge, die er auch tut, ja, aber dass der natürlich neben dem Präsidenten sitzt und ihn anhimmelt und sagt, ja, hey, and you're the greatest, whatever, ne, so das ist natürlich zuwider, das ist mir zuwider, wie natürlich hier die amerikanischen Unternehmen, ja, hier Programme, also Amazon und Co. Programme, die dann Richtung Gleichberechtigung gehen und sozusagen Richtung Integration von Minderheiten, wie die natürlich dann irgendwie in der Folgewoche gekündigt wurden, nachdem Präsident Trump gesagt hat, hey, diese ganze Vogue-Scheiße wollen wir nicht mehr. Ja, das ist natürlich krass. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder Unternehmen wie Costco, ja, die da natürlich gegenhalten, die dem den Mittelfinger zeigen und sagen, hey, wir schauen weiter auf Minderheiten und wir gucken weiterhin, dass wir sozusagen Minderheiten besonders integrieren und dass wir mehr machen und dass wir da besondere Entwicklungstracks machen und so weiter und so fort. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass das Land, was natürlich eben wie kein anderes vom Kapitalismus lebt, wo man vom Kapitalismus geprägt ist, wo man natürlich eben, wo sich Führungskräfte dann auch eben schnell anpassen können. Ja.
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sogar Trump eher dankbar, weil das hat eigentlich wirklich so ein bisschen diesen Vorhang gehoben, den viele so ein bisschen vor ihre Brand gesetzt haben. Ja, wir sind total divers und bla bla bla. Das war in den Employer Branding Broschüren war es immer ganz groß. Jetzt hat man eigentlich gesehen, wer es echt meint und wer nicht. Ne? Also wir hatten auch hier im Podcast schon Gäste von Beiersdorf oder von BASF, die gesagt haben, hör zu, ja, wir haben auch aufgrund des Drucks in den USA gibt es bei uns keine Diversity-Beauftragte mehr. Das heißt, wir haben die ganzen Titel geändert. Wir mussten auch diese Wörter aus unseren Dokumenten rausnehmen, weil wir sonst einen Gesetzesverstoß in den USA machen. Aber wir leben es trotzdem weiter, weil das total in unserer DNA ist. Und ich glaube, das wird hat einfach nochmal auch hier den Kandidaten, die sich halt auch neu bewerben wollen, geholfen zu sagen, okay, ich habe hier ein Unternehmen, was es wirklich meint und eins, das es vielleicht nicht meint. Es ist auch jetzt durch Trump auch wieder ja salonfähig geworden, noch zu sagen, du Harald, aber ne, wenn ihr mir da einen neuen Manager sucht, bitte keine Frau und keine Frauen, ne, die unter 40 ist und so. Also das hat man jahrelang nicht mehr gehört. Auf einmal sagen die Leute es wieder laut, weil es wieder salonfähig geworden ist. Und das zeigt ja irgendwo auch dann, wo bist du hier angekommen und willst du dann eben mit und für diese Person arbeiten, ja oder nein? Und das ist vielleicht sogar wieder ein Stück Ehrlichkeit.
Das stimmt. Trotzdem glaube ich, jetzt kannst du vielleicht auch beim Thema Klimaschutz festmachen. Trotzdem glaube ich, dass natürlich so ein gewisses Leadership von oben im Sinne von das Thema ist wichtig und wir müssen das machen und wir brauchen das. Und dann die Unternehmen da auch, sage ich mal, zu zwingen, sich darüber Gedanken zu machen und sich zu transformieren, obwohl sie es auch vielleicht gar nicht wollen und eben einen Diversity-Beauftragten einzustellen, der sich dann natürlich auch mit einer gewissen Power in einer gewissen Rechtslage darum bemüht. Also ich glaube zum Beispiel, Harald, dass es besser ist, anstatt also die Unternehmen da auch wirklich reinzudrücken, anstatt dann die Unternehmen frei entscheiden zu lassen. Klar, für den Arbeitnehmer verstehe ich das total, dass du natürlich aus Arbeitnehmersicht sagst, hey, ich will natürlich zum Unternehmen kommen, was wirklich Richtung Gleichberechtigung geht und wo sozusagen gleiche Chancen für alle und Minderheiten werden nochmal anders behandelt, wie auch immer. Verstehe ich, ja, aber natürlich, wenn wir Wandel erzielen wollen, da geht das natürlich nur, wenn man, glaube ich, als Leader, und da meine ich natürlich jetzt die Präsidenten, die Minister, das Government da oben, ja, wenn die natürlich auch einen gewissen Weg vorgeben und eben nicht sagen, hey, woke diversity ist scheiße und by the way, und da kann man bei Trump ja alles nennen, Klimaschutz, das ist ja alles, das ist ja auch alles Quatsch, ja, es wird halt mal kalt und mal heiß und das ist halt so und das war ja immer schon so, ne? Ja. So und aber ich verstehe deinen Punkt total als Arbeitnehmersicht total. Ja.
Ja, und eine interessante Perspektive, die ich mal hatte in einem Gespräch mit einem der höchstrangigsten Banker hier in Deutschland, auch genau auf dieses Thema, dass jetzt diese Technologie-Elite eben rechts und links von Trump sitzt, sagt er ja, immer an den Kontext denken, ja? Also ein Tim Cook, der glaube ich für Diversity, für Umweltschutz und all diese Themen steht wie kein anderer in US-Managements, sitzt auch da. Ja. Das Ding ist nur, er hat eine Rolle als CEO von Apple. Apple ist börsennotiert und somit, wenn er das nicht machen würde und den Wert seiner Firma nicht sichern würde, wäre er tatsächlich persönlich angreifbar. Und das hat mir auch nochmal geholfen, das Ganze irgendwo in den Kontext zu setzen. Weil ich sage so, ja, es ist Teil seiner Aufgabe. Und ich denke mir immer, oh Gott, was für eine große Faust muss gerade so ein Tim Cook eigentlich in seiner Tasche machen, jedes Mal, wenn er da sitzt und denkt so, oh mein Gott, was tue ich eigentlich hier? Aber qua Funktion kann das nicht anders.
Ja, nee, absolut. Also du hast total recht. Also Apple ist ja auch ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, die da ja auch gut gegengehalten haben. Also die ja auch sozusagen mit Vorstandsaufsichtsratsbeschluss an ihrem Programm festgehalten haben, was ja auch massiv von der Regierung ja angegriffen wurde. Keine Frage. Also ich sag mal so, man kann mit Trump auch am Tisch sitzen, ja, und kann auch in einer Unternehmerdelegation dabei sein und trotzdem natürlich weiter die Programme fahren. Ja, dennoch gab es den einen oder anderen, der sich auch öffentlich geäußert hat und ihn da gehuldigt hat. Und da sage ich mir, das ist dann auch too much. Das ist einfach
too much. Ja, das ist definitiv, ja. Auch gerade in dem Kontext mit dem Meta-Urteil, was gerade gefallen ist, bedeutet Verantwortung in einem solchen Hochgeschwindigkeitssystem heute mehr denn je? Also müssen auch Führungskräfte mehr Verantwortung für ihre Mitarbeitenden übernehmen?
Wenn ich mir jetzt die Führungskräfte anschaue und ich würde das Thema Leadership definieren, dann habe ich natürlich eine Verantwortung meinem Unternehmen und den Shareholdern gegenüber, ja, und auch irgendwie den Kunden gegenüber. Aber als erstes habe ich es meinen Mitarbeitenden gegenüber. Also ich habe immer bei Adventure den Satz geprägt, ja, Mitarbeiter first. Ja, also ihr seid eigentlich die Wichtigsten. Das heißt, wenn es euch gut geht, ja, wenn ihr zufrieden seid, wenn ihr in den richtigen Rollen arbeitet, wenn ihr die richtigen Karrierepfade habt, dann wird der Rest sowieso passen. Dann werden wir weiterhin unsere Produkte weiterhin in Sachen Innovation, in Sachen Grunderneuerung, ja, werden wir weiterhin mit Vollspeed fahren. Wir werden weiterhin unsere Kunden und Kundinnen happy machen, ja, und wir werden weiterhin auch in der Öffentlichkeit gute Geschichten erzählen können, ja, um irgendwie neue Talente an Bord zu kriegen, um zu wachsen, um Marketing zu machen. Ja, und wir werden natürlich auch die Shareholder irgendwie happy machen. Ja, ich glaube, das Thema Verantwortung für die Mitarbeitenden, jetzt weiß ich nicht, also zurück zum Facebook oder zum Meta-Urteil, da ging es ja stark auch um Kinder und um sozusagen hier Algorithmen und Sucht und Bulimie und Mobbing und so weiter und so fort. Genau, also da weiß ich jetzt nicht als Führungskraft, wie da jetzt unsere Aufgabe wäre, da auf Mitarbeiter und auf Kinder irgendwie zu achten. Aber natürlich generell ist natürlich ja das Thema, und deswegen bin ich auch so happy, dass in USA das jetzt losgeht, ja, ne, dass die Urteile in den USA gefällt werden, ja, weil irgendwie in Deutschland und Europa trauen wir uns ja doch nicht so richtig, ja, da an diese digitalen Monster ran, ja. Aber ich habe das natürlich gefeiert und bin ja auch selber, wie ihr wisst, erziehe ja meine Kinder weitestgehend digitalfrei und analog, ja, also Smartphone frühestens mit 14, kein Digitalgerät vorher und Social Media erst wie Instagram und TikTok und Facebook und Co. mit 18, und das ist eine harte Tür, ja, und ich habe ja schon eine Tochter, die im College ist, ja, die hat das schon durchgemacht, und mein Ältester ist jetzt, der wird jetzt 17, ja, und der ist nicht auf Instagram. Da glaube ich, dass das auch völlig richtig ist. Und das natürlich stimmt. Brauchen wir Eltern da natürlich, wir sind ja auch Führungskräfte in den Familien, gefühlt, ja. So, brauchen wir natürlich, oder brauchen viele Eltern da natürlich Hilfe auch vom Staat. Also umso besser, wenn der Staat sagt, hey, das wollen wir nicht, und reguliert und Social-Media-Verbot einführt und auch die Plattform, die Algorithmen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen hier reguliert. Keine Frage, ja.
Das finde ich mega konsequent, und am Ende des Tages ist es ja witzigerweise auch genau das, was man ja auch sieht an den Schulen, wo eben auch die Tech-Köpfe der USA sitzen, ist ja Handyverbot und so weiter. Das heißt, auch da, auch diese Beispiele hören wir von den Köpfen dieser Firmen ja sehr, sehr oft, und trotzdem ja, verkaufen sie es natürlich in rein. Deshalb auch das Thema ja Verantwortung von Mark Zuckerberg, war eben die große Frage, gar nicht mal nur gegenüber Mitarbeiter, aber in dem vollen Bewusstsein, dass die Algorithmen ja so gebaut werden, dass sie süchtig machen, wird hier ein Produkt auf den Markt gebracht, was eigentlich, also sag mal jetzt nicht so schlimm, ne, aber du könntest eine Analogie zu einer Droge oder zu Alkohol ja genauso führen, weil es eben auch eine Sucht ist.
Ich glaube, dass es genauso schlimm ist. Also ich glaube, dass es für Kinder Gehirne, die sich ja entwickeln müssen, da kannst du ja in die Hirnforschung gehen, du kannst mit Verhaltensforschern sprechen, du kannst dir Lehrer anschauen. Ihr könnt ja auch in euer Umfeld einfach gucken, und da seht ihr ja eben, wie sich Kinder entwickeln, die halt eben früh, sag mal, in die Digitalisierung reingeführt werden, kontrolliert, unkontrolliert, und eben spät. Das ist ein Riesenunterschied, und ich glaube, das macht was mit den Menschen. Und ja, und man sieht das ja auch in den Urteilen, was für Leidenswege die Kinder da ja auch hinter sich haben. Und da kann eben Mark Zuckerberg als Führungskraft nicht einfach sagen, hey, habe ich nicht gewusst und wollte ich nicht. Also ich hoffe, und dass die Härte des Gesetzes trifft und eine Strafe von 50, 150, paar hundert Millionen, da lachen die drüber. Aber ich kann dir sagen, es werden Milliardenklagen folgen, ja, und die werden richtig bluten. Also das ist meine Hoffnung. Und dass sie dann auch ihre Geschäftsmodelle umstellen, ja.
Ja, spannend, ja. Mal sehen, wie sich Social Media entwickelt. Also das ist ein anderes Thema, genau. Du hast auch bisher immer oft gesagt, dass Innovation in Deutschland zu sehr erklärt wird. Ja, machen die USA da was anderes? Und vielleicht auch mal so einen Hinblick auf KI auch nochmal. Wir haben von Peter Kabel zu Indien oder eben auch von Jochen Senkpiel, ehemaliger VW-Manager in Richtung China, auch gehört, dass das KI dort eigentlich ein Betriebssystem ist und eben nicht ein Tool. Verstehen wir Innovation, verstehen wir KI falsch? Was macht die USA anders? Wie sollte man das angehen?
Gut, also natürlich, das ist ja gerade mein großes Thema. Also ich glaube, so ganz high level, wenn ich jetzt so die Deutschen mir anschaue, dann haben wir natürlich einfach ein Thema mit Veränderung. Ja, also total high level. Also wir sagen, hey, sind wir die Nation, die sagt, hey, wir wollen uns verändern und super? Nee, sind wir eben nicht. So, jetzt muss man immer überlegen, woran liegt das? Das liegt natürlich unter anderem auch an der Saturiertheit, ne, weil wir eben aufgefangen werden, weil es irgendwie doch immer funktioniert, weil auch wenn wir uns beschweren über die Bahn und keine Ahnung, trotzdem kommt sie, es sei denn, es ist Streik, sie kommt eigentlich immer, ja, so, und es geht irgendwie doch immer, und wenn ich mal irgendwie, was weiß ich, auch mal keinen Job habe, dann werde ich da auch noch jahrelang aufgefangen und dann kann ich auch mich weiterbilden und so weiter, also es geht irgendwie immer weiter, so. So, und natürlich so dieses Thema, hey, Veränderung bedeutet ja auch, wenn ich was mache, dass manche Sachen auch nicht funktionieren, ja, da kommt wieder, haben wir eben darüber gesprochen, Angst vor Scheitern dazu. So, also deswegen glaube ich, sind wir jetzt gerade beim Thema KI, das sind sozusagen mal schwere Voraussetzungen, um überhaupt mal euphorisch in eine KI-Transformation politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich reinzugehen. So, und dazu kommt natürlich bei der KI natürlich die Sorge, was ist unsere Angst in Deutschland? Ist natürlich das Thema, oh Gott, was passiert mit unseren Daten? Ja, Daten, oh Gott, ja. So, wo du natürlich hier ein Digitalisierungsprojekt machst zwischen einem Lieferanten und einem Kunden, B2B, ne, da heißt es, hey, irgendwie sollen wir irgendwie Datenaustausch machen und sollen wir irgendwie da gemeinsam KI-mäßig irgendwie Produkte, Prozesse, Services besser machen. So, dann sagen die Vorstandsvorsitzenden, die Geschäftsführer, die IT-Leiter sagen ja, so, da ist das ja, und dann wird das am nächsten Tag umgesetzt. Ne? Bei uns würden wir erstmal über gesicherter VPN-Tunnel und was ist da, und dann müssen wir mit dem Betriebsrat sprechen und dann müssen wir gucken, was haben wir da im Datenschutzgesetz. So, und natürlich ist es gut, dass wir da auch beim Thema KI ethisch-moralisch ein paar Leitplanken haben, aber ich glaube, viel zu sehr über die Risiken sprechen als über die Chancen. Und natürlich ist es so, wieder Veränderungen, ne? Also das schreiben wir ja auch in unserem Buch, der Friedrich und ich, Mut zu KI, dass die Menschen natürlich Angst haben, was passiert mit unseren Arbeitsplätzen. Ja, also was passiert mit uns, wenn eine KI jetzt nicht nur über Prompts mir Antworten gibt, sondern perspektivisch passiert ja jetzt schon seit 3-4 Monaten ultra krass in der Breite, die Maus von meinem Computer übernimmt. Also das ist ja, ja jetzt gerade das Level, in der wir uns jetzt mal einfach gesagt befinden. Und da sagen sich die Menschen natürlich, okay, also das will ich natürlich nicht und da habe ich Angst vor. Und da sage ich natürlich, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema KI. Ja, arbeitet selber jeden Tag, investiert 30 bis 60 Minuten eurer Zeit, probiert neue Tools aus, vieles kostenlos, viel kann man kostenlos ausprobieren. Und wenn es mal was kostet, dann sind das auch nicht mehr als $50 im Monat für irgendwie, was weiß ich, 2 bis 5 Lösungen. So, und geht rein, weil nur wenn ihr sozusagen versteht, was in der KI-Welle funktioniert, ja, könnt ihr überhaupt, glaube ich, im Leadership sowieso, habt ihr überhaupt perspektivisch nur noch eine Chance in sozusagen euren Unternehmen. Und wichtig vielleicht nochmal, die Frage ist ja, welche Kompetenzen braucht es jetzt bei unseren Kindern und im Leadership und für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, um in Zukunft und jetzt erfolgreich zu sein? Ich glaube ja, neben kritischem Denken, neben dem Thema Kreativität, neben dem Thema Mut, brauchst du vor allen Dingen Social Competencies, Kommunikation, Teaming, Empathy, Sozialkompetenz. Das sind die Kompetenzen, die es heutzutage braucht, ja, um überhaupt, ich sag mal, in einem digitalen KI-Zeitalter vernünftig businessmäßig im Leadership sowieso navigieren zu können. Ja, weil eine KI wird in den nächsten Jahrzehnten nicht mal easy empathisch sein. Eine KI wird uns, auch wenn einige Leute das uns glauben lassen wollen, wird uns Menschen in unser Kern Wärme fühlen, näher bringen, Leute in Veränderungen bringen. Das ist ja unser Job. Nicht einfach ersetzen können. Ja. So, bei allen Robotics-Geschichten da draußen, da wird ganz viel passieren. Und ich glaube, dass wahrscheinlich 70-80% der Jobs wegfallen werden. Aber es werden auch 70-80% der neue Jobs geschaffen. Aber ich glaube, wir müssen diese Kompetenzen, die wir, by the way, in der Schule nicht lernen, diese 4, die wir in der Schule nicht lernen, die wir auch im universitären System, in unserem dualen System, in der Ausbildung nicht lernen. Ja, das ist das, wo wir als Führungskraft sowieso uns selber hinentwickeln müssen. Die Stärken müssen wir aufbauen, bei uns, bei unseren Kindern und bei unseren Arbeitnehmern.
Super Aufruf und ich finde das Buch Mut zu KI ist ja gerade erschienen, auch finde ich genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir haben genau wieder dieses Narrativ, ja, ne? KI nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Ja, und ja, die Frage ist ja, welche Tätigkeiten übernimmt KI? Und das sind ja eigentlich die Tätigkeiten, wenn ich es mal wirklich mir anschaue, wenn ich mir den Job eines CFOs anschaue und gucke, was für Arbeiten übernimmt dort die KI, das sind die, die nicht wirklich spannend sind und die mich als Menschen auch nicht gar nicht weiterentwickeln, sondern die stark repetitiv sind und eher kontrollierend und so weiter, aber wenig gestalterisch. Ja. Und ich glaube, das ist ja genau der Ansatz, den auch die Medien treffen müssen, dass sie sagen müssen, so, das ist die neue Karriere, das sind die Chancen, die kommen, das sind die neuen Profile. Stattdessen sprechen wir über die Profile, die verschwenden würden, anstatt zu sagen, was kommt denn Neues oder wo sind eben neue Werte. Und ich bin da bei dir. Ich war vor einiger Zeit auf einem Panel auch in Frankfurt, auch mit einem Professor und habe ihn gefragt, was ändert ihr denn gerade in der Lehre, damit wir überhaupt in der Lage sind, diese jungen Menschen nach ihrem Studium aufzunehmen und auch sinnvolle Jobs zu geben. Weil was wir auch gesehen haben in Deutschland, und das ist sicherlich weltweit auch so, wir haben es jetzt nur für Deutschland untersucht, ist, dass natürlich die Juniorenstellen, insbesondere eben der Studienabgänger, momentan gar nicht auf dem Markt sind. Das heißt, die Firmen stehen gerade vor der Thematik, was will ich mit dem Junior? Weil alles, was der jetzt im Unternehmen machen kann, das ist dann natürlich auch noch die alte Denke, ist ja das, was die KI jetzt heute machen kann. Also brauche ich den nicht mehr. Ja, dass ich natürlich da einen riesen Rattenschwanz nach mir ziehe, in 4 bis 5 Jahren ein ganz großes Problem im Mittelmanagement und dann im Topmanagement haben werde, ist eben genau dieser Fall. Aber die deutsche Lehre sagt momentan, ja, wir reden jeden Tag darüber, aber wir haben noch keine Lösung. Siehst du da, hast du da irgendwelche Beispiele aus den USA oder aus anderen Ländern, wo schon da irgendwie eine Lösung gefunden wurde, wie wir diesen Gap jetzt irgendwie schließen können?
Ich meine, ich habe ja damals als Consultant angefangen und ich habe jetzt letztens im Presseinterview gesagt, alles das, was ich in meinem ersten Junior-Consultant-Jahr gemacht habe, das macht die KI jetzt, außer Kaffee kochen. Ja, also das heißt, wenn da mal ein Partner war, der da ins Junior-Büro reingegangen ist. Ja, ich war jetzt auf der CS, da gibt's schon die ersten Automaten, die das natürlich robotermäßig machen, so mit Barista voll und die dann auch so mit dem Tablet dann so Roboter zu dir kommen und so. Also das Juniors, das wird wahrscheinlich auch noch irgendwie weglaufen irgendwann, weggehen. Ja, Aber genau, so, also ich sag mal, die Profile ändern sich massiv, genau. Und da ist die Frage, wie, also genau, wie reagiert sozusagen da die Politik drauf und wie reagiert da natürlich auch die Wirtschaft und die Leader drauf, ja. Und natürlich ist es so, dass sich Karrierepfade komplett ändern, ja, und natürlich sich auch Ausbildungssysteme komplett ändern werden. Ja, sehe ich jetzt, dass die Amerikaner da jetzt deutlich weiter sind als wir. Also weiß ich nicht. Also ich habe jetzt hier ja die Kinder in zwei unterschiedlichen Schulsystemen, privat und öffentlich drin. Ja, also unterscheidet sich das jetzt, also außer vielleicht Dingen, die das viel mehr Sport integriert wird, was sowieso gut ist, ja, groß von jetzt den deutschen Schulen und ist es jetzt hier so, dass jetzt hier irgendwie auf KI-Systeme geschult wird und das, also es ist einfach nicht so. Ja, so, also da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede. Natürlich haben die Amerikaner, ich habe ja hier auch studiert, natürlich den Deutschen und Europäern den großen Vorteil, dass die natürlich dort in der Ausbildung viel mehr Case-Studies machen, viel mehr praxisbasiert arbeiten, viel weniger Bulimie lernen machen, also sozusagen aufnehmen, auswendig lernen, abliefern, vergessen, kotzen, sag ich mal, erbrechen, ja. So, also da ist es natürlich viel mehr Praxisnähe in den USA und das ist natürlich super. Also ich würde natürlich jedem, ich habe bei Adventure, mir waren die Noten völlig egal, aber wenn ich jemanden hatte, der sozusagen in einem englischsprachigen System unterwegs war und wo ich irgendwie gesehen habe, hey, der hat Praktika gemacht oder der hat irgendwie Case Studies gemacht, der hatte der natürlich einen riesen Vorsprung zu dem technischen Universitätsstudenten oder BWL-Absolventen in Deutschland, ja, der vielleicht mal ein Pflichtpraktikum für 6 Wochen gemacht hat. Ne? Also das glaube ich schon, dass sich die Systeme unterscheiden, aber es ist jetzt so, dass und hin zu den 4 Kompetenzen, Sozialkompetenzen, die ich eben genannt habe, also dass in den Systemen in Deutschland da was passiert, das sehe ich zum Beispiel null. Also weder in der Schule, noch in der Ausbildung im dualen System, noch in der Universität. Und ich finde, da könnten wir uns viel von den Amerikanern abschauen. Die haben ja dann Working Groups, ja, die haben dann in der Universität arbeitet man an Case Studies, da muss man auch präsentieren, da musst du dich mal vor 60, 80, 90 Studenten stellen. Ja gut, wie willst du das? Also jetzt schau an, RWTH Aachen, erstes Semester, 1200 Maschbauer. Die werden ja ausgesiebt auf 300 dann. Ja, nach ein paar Jahren, klar, aber da musst du natürlich ran. Also da musst du schauen, hey, was musst du eigentlich dort kompetenzmäßig im KI-Alter jetzt beibringen? Ja, und da sehe ich natürlich in keinster Weise Speed and Scale, was wir da brauchen würden, ja?
Nein, leider nicht. Ja, der Grund, warum wir auch unsere beiden Kinder auf internationalen Schulen und Universitäten gesteckt haben, weil gerade das Thema Präsentieren und so weiter, das wirst du einfach nicht anders lernen. Das ist leider Gottes so.
Absolut.
Ja. Zum Abschluss vielleicht ein Blick nach vorne. Aus deiner Sicht, bleibt die USA eine dominante Wirtschaftsmacht auch im 21. Jahrhundert oder wird sie doch überrollt von Ländern wie China oder vielleicht auch Indien? Und wie verändert das ganze Thema KI, Geopolitik und neue Märkte die Rolle der USA?
Ja gut, also ich sag mal so, wer sich die Vergangenheit angeschaut hat, die Amerikaner haben es ja immer geschafft. Die sind ja immer aus ihren Krisen, die aktuell ja zumindest jetzt wirtschaftlich, haben wir darüber gesprochen, ja nicht da sind, aber immer gut rausgekommen, haben sich auch immer gut transformiert. Die Frage ist, was dieser Präsident eben mit diesem Land macht. Also ich meine, wir sind ja gerade, steuern ja fast auf komplette Isolation zu, war auch sozusagen international und man sieht ja jetzt auch an dem Iran-Krieg, wie wichtig es ist natürlich auch, dass man internationale Allianzen hat und dass er natürlich diese internationalen Allianzen auch braucht und die aber jetzt ihm auch gesagt haben, mehr oder weniger Mittelfinger, weißt du was, wir machen da jetzt nicht mit, ja. Also da glaube ich natürlich schon, dass das nachteilig sein kann, auch dieses ganze Zoll-Ding. Also wir sehen das noch nicht in den Wirtschaftszahlen, aber natürlich, wenn da der Hammer kommt, ja, wenn die jetzt da mal 170 Milliarden nachzahlen müssen, bedeutet das natürlich auch für die USA, werden die natürlich auch viele Probleme bekommen. Und natürlich generell, also Amerika an sich, das haben wir gar nicht drüber gesprochen, das Thema Überschuldung, auch sozusagen von den Privathaushalten, die ja alle hier 5 Kreditkarten haben und der Verschuldungsgrad, glaube ich, 7-mal höher ist als bei uns in Deutschland, ja, von den Haushalten. Viel wird auf Pump gekauft. Also wenn da natürlich mal rezessiv was passiert und dieser ständige Konsum abreißt, dann kommen die natürlich auch hier in diverse Probleme rein. Keine Frage. Trotzdem sage ich mir, sie haben es bisher immer hingekriegt. Also deswegen dürfen wir uns jetzt als Europäer nicht darauf verlassen, dass wir jetzt stärker werden, weil die Amerikaner schwächer werden. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen in Europa. Und deswegen bin ich auch dem Donald Trump, werden jetzt viel im Kopf schütteln, aber auch unendlich dankbar, dass er jetzt endlich mal uns Kante gezeigt hat, ja, bei wirtschaftspolitischen Themen. Er hat uns Kante gezeigt beim Thema Rüstung und beim Thema Sicherheit und Militär, ja, und da auch einen Finger in die Wunde gelegt und in meinen Augen auch in Teilen auch völlig zu Recht. Da müssen wir in Deutschland und Europa uns natürlich massiv transformieren, ja, und müssen natürlich an den großen Themen arbeiten, wie Bürokratieabbau, ja, in der Breite, ja, auch in der Unternehmenslandschaft, ja, beim Thema Gründung, beim Thema Einstellung, beim Thema Wachstum, beim Thema Fördermittel, beim Thema whatever, ne, da wird natürlich KI auch wieder helfen, ja, wenn wir es denn auch dann nutzen würden. Und natürlich beim Thema Sicherheit und beim Thema natürlich länderübergreifendes Wirtschaften. Wir sind ja eigentlich ein riesiger Wirtschaftsraum, der natürlich sprachliche Grenzen hat, klar, und sprachliche Unterschiede hat und auch kulturell, aber wo wir natürlich auch den Wirtschaftsraum viel besser nutzen können. So, und natürlich hoffentlich als Deutschland und Europa auch größer denken, was jetzt Projekte und was natürlich Förderung und was natürlich Investitionen in Rechenzentren, passiert ja jetzt auch viel, ja, in Rechenzentren und in Technologie und Innovation angeht, ne? Keine Frage, ja. Also ich sag mal, wir sind in keinster Weise abgeschrieben. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, die positiven Geschichten zu erzählen. Dann geht es uns auch generell besser. Aber natürlich so das Thema Speed and Scale aus europäischer Sicht, sich von China und auch von den Amerikanern, Indien kenne ich mich gar nicht aus, ja, abzuschauen, das wird uns schon mit Haltung weiterhin, also Haltung brauchen wir auch weiterhin, wird uns, glaube ich, gut tun, ja.
Super, perfekter Abschluss. Die USA zeigen letztendlich, wie viel möglich ist, wenn Mut schneller ist als Perfektion. Ja, nichts alles davon passt zu uns. Ich glaube, darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Aber vieles davon fehlt uns halt leider. Und das eine oder andere können wir uns sicherlich abschauen. Insofern, Philipp, herzlichen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen live aus den USA. Vielen Dank dafür.
Danke dir, Harald. Danke euch fürs Zuhören.
Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Das war Suits & Sneakers, The Power Shift mit dem Thema USA. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf den Webseiten von Dining on 514 sowie auf eurer favorisierten Podcast-Plattform wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und in der nächsten Episode geht die Reise um die Welt weiter und wir nehmen euch dieses Mal mit nach Japan. Tschüss und bis bald.
Tschüss und bis bald und danke fürs Zuhören.